The One Social, dein Podcast rund um Social Media Marketing und Branding. Wir berichten über exklusive Insights, spannende Learnings und lassen dich hinter die Kulissen unseres Agenturlebens blicken. Let's kick it off! 2024 ist da und wir möchten euch heute Einblicke in die Shootingplanung geben. Was muss beachtet werden? Wer macht was? Wer darf nicht fehlen? Und wo geht's für uns als nächstes hin? Das und mehr heute mit unseren Hosts Kali und Anna.
Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zum The One Social Podcast. Ihr habt es gerade in der Intro gehört. Eigentlich sind die Hosts Marc, Kali und ich. Kali ist hier. Guten Morgen, Kali.
Hallo, guten Morgen.
Der Marc, den haben wir heute entlassen. Der ist in den wohlverdienten Ferien. Der ist gerade im Urlaub. Deswegen wird der Podcast heute nur zwischen uns zwei stattfinden. Wie findest du das?
Ich find's schön. Ich finde es, also ich spreche natürlich auch gerne mit Marc, aber der hat sich seinen Urlaub auf den Malediven mehr als verdient und ja, ich bin heute ganz gespannt, was wir beide uns zu erzählen haben.
Ja, letztes Jahr haben wir noch gesprochen, es ist gar nicht so lange her, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Jetzt ist 2024 angebrochen. Was ist in der Zeit alles passiert, Kali? Wie geht's dir? Wie war der Start in 24?
Ja, erstmal Happy New Year. Du hast recht, oh mein Gott. Das Jahr ist jetzt, ich bin so schlecht in Daten, das haben wir beim letzten Mal ja gesehen, aber das Jahr ist jetzt circa 2 Wochen alt, seitdem wir wieder im Büro sind, oder sind es 3, ich weiß es gar nicht, aber noch nicht viele Tage alt. Und es ging tatsächlich bei mir schon recht rasant los. Wir haben schon 3 Shooting-Tage in meinem Team hinter uns und planen auch gerade ganz fleißig an den nächsten Shootings. Für uns geht's nächste Woche auf die Kopenhagener Fashion Week. Und dann steht ja auch zum Ende des Monats noch ein ganz spannendes neues Projekt an. Wir haben es im letzten Mal schon kurz gesagt, darauf kommen wir auch nachher nochmal zu sprechen. Aber ja, wie gesagt, wir haben schon 3 Tage Lookbook-Shooting gemacht für unseren Kunden Copenhagen Studios. Einmal für die Woman-Sektion und einmal für die Man-Sektion, waren da in einem ganz tollen neuen Studio in Düsseldorf. Und ja, haben da schon ein paar Stunden wieder on Set gestanden. Aber eigentlich finde ich es ganz schön, dass das Jahr dann doch irgendwie auch rasant wieder losgeht. Manchmal sind die ersten Wochen ja so ein bisschen ruhiger. Und so wird's auf jeden Fall nicht langweilig.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt auf jeden Fall nach einem rasanten Start.
Absolut. Ja,
aber Shootingplanung oder Shootings generell ist ja auch was wir super gerne machen, super häufig machen und uns natürlich immer wieder begleitet. Also eigentlich kann man sagen, wir haben jeden Monat ein Shooting mittlerweile, oder? Vielleicht sogar öfter.
Wir haben immer eine Fotobuchaktion zum Ende des Jahres und da sammeln wir natürlich immer schon über das laufende Jahr hinweg unsere Best-of-Shooting-Ergebnisse, damit wir nicht am Ende des Jahres da stehen und von 30, 40 Shootings alles noch zusammenkramen müssen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass wir tatsächlich bis auf den Dezember jeden Monat ein Shooting hatten für Copenhagen. Also wir sind da echt gut beschäftigt, mindestens eins, teilweise auch mehr. Ich denke mal, bei euch sieht's wahrscheinlich ähnlich aus.
Ja, das stimmt.
Vielleicht noch ein bisschen saisonaler. Ihr seid ja sehr High-Summary auch unterwegs, aber absolut, wie du gesagt hast, Shootings stehen bei uns recht weit oben auf der Liste und ich arbeite sehr gerne kreativ, aber auch organisatorisch. Dementsprechend habe ich damit gar kein Problem. Ich freue mich eher.
Dann hast du eigentlich schon die perfekte Überleitung geschaffen für das Thema unseres Podcasts heute. Und genau, das Thema ist Thema Shootingplanung. Wir beide, ja, man kann uns eigentlich als Experten in der Shootingplanung bezeichnen, finde ich. Das würde ich uns jetzt mal zuschreiben.
Ich auch, definitiv.
Wir haben da viel Erfahrung gesammelt und wir dachten, es ist super schön, wenn wir euch einfach mal mit hinter die Kulissen nehmen. Was ist wichtig bei einer Shootingplanung? Was unterscheidet unsere Shootingplanung eigentlich von anderen Shootings? Was wir glauben, was wichtig ist, was uns abhebt von anderen? Wie das Ganze aufgebaut ist? Wie schreiben wir Briefings? Wie ist das Setup? Welche Personen sind am Set? Genau, darüber wollen wir heute mal sprechen.
Cooles Thema.
Was denkst du denn, was unterscheidet uns denn von anderen? Was machen wir anders bei Shootingplanung? Oder machen wir eigentlich gar nichts anders und wir denken nur, dass wir was anders machen?
Also ich habe ja schon auch als Model, ich habe früher als Model gearbeitet und war da schon an sehr vielen Shooting-Sets unterwegs. Und das war tatsächlich ja auch damals so ein bisschen die Grundlage, warum wir gesagt haben, wir haben das Know-how, wir trauen uns das zu, auch Shootings für unsere Kunden anzubieten. Ich weiß noch, als wir davor, ich glaube mittlerweile sind es 5 Jahre standen, und Marc gesagt haben, hey Marc, lass uns das bitte, bitte einfach ausprobieren. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, das wird richtig cool. Was mir immer super wichtig ist und ich kann gar nicht genau sagen, ob es bei den Shootings früher nicht so war, gerade in der Vorbereitung natürlich, man bekommt dann als Model ja immer nur das Geschehen on Set wirklich
mit.
Aber ich bin immer ein ganz großer Freund davon, wirklich auf die Kreativpartner zu setzen und da auch Ideen aktiv mit einzubinden und aktiv zu nutzen. Also ich bin kein Freund davon, Dinge tot zu briefen, sei es beim Influencer-Marketing oder eben auch beim Shooting. Dafür bucht man ja bewusst kreative Menschen auf Creator-Seite, aber halt bei Shootings natürlich auf Fotografen-Seite, Videografen-Seite, bei Stylisten, Herren-Make-up-Artisten, aber auch bei Models selber, die ja auch mittlerweile sehr oft auch im Social Media aktiv sind. Und ich glaube, wenn all diese Charaktere einfach gut ausgewählt sind und nachher am Ende zusammenkommen und alle wirklich Bock auf das Shooting-Projekt haben, weil es zu jedem wirklich passt, dann wird's auch eigentlich das coolste Shooting.
Ja, also du sagst auf jeden Fall, Leidenschaft und einfach mal machen gehört dazu. Aber ich finde, es ist natürlich auch ein Thema der Planung. Ich würde sagen, unsere Shootings sind schon sehr bedacht und organisiert und mit viel Leidenschaft geprägt. Ich glaube, das Konzept Shooting-Planung passt sich auch immer unserem 360-Grad-Marketing-Konzept an. Wir sagen ja immer, wir betreuen Marken eigentlich rundum. Wenn man sagt, eine Marke ist wie ein Globus und man dreht es in alle Richtungen und wir betrachten eigentlich so jede Seite der Marke und ja, wollen für E-Commerce, für die Website, für Social Media, für sei es TikTok, sei es Instagram, wollen wir einfach das Beste rausholen an Content-Formaten. Da überlegen wir uns dann einfach immer, was brauchen wir denn? Also es ist ganz wichtig, vielleicht auch mal rückwärts zu rechnen. Ich schaue immer, was ist das Ergebnis? Und dann rechne ich Stück für Stück zurück, was sind denn eigentlich die Needs? Also es ist natürlich super wichtig, sich anzuschauen, was sind denn eigentlich die Ziele, die wir hier haben? Ne? Wofür brauche ich dann den ganzen Content? Wann wird der Content ausgespielt? Welche Formate? Brauche ich eher Video? Brauche ich eher Foto? Also es sind schon super viele Dinge, die man vorher einrechnen muss, finde ich. Oder wie siehst du das?
Absolut. Also auch wenn wir im 360-Grad-Kosmos natürlich Material für ganz viele verschiedene Touchpoints einer Marke generieren, sei es Out of Home, sei es auch der Webshop, sei es vielleicht aber auch der Newsletter, haben wir natürlich Social Media bei uns als Basis des Ganzen und damit auch an erster Stelle. Und wie du schon sagst, vor so einem Shooting zurückrechnen, wir haben natürlich einen gewissen Need, den wir an Content einfach brauchen. Wir bespielen die Stories unserer Kunden täglich sehr aktiv. Bei Copenhagen Studios sind es zum Beispiel bis zu 8 Story-Snippets und 2 Postings am Tag. Vorwiegend natürlich auch Reels, Carousel-Postings, einfach alles, was auch wirklich eine Verweildauer auf dem Profil erzielt. Wenn man das mal hochrechnet, kommt man da wirklich ziemlich schnell auf eine enorme Anzahl an Content-Pieces, die man braucht. Heißt, bei uns, bei unseren Shootings, sei es jetzt ein Lookbook, sei es aber auch vielleicht ein Editorial-Shoot oder ein klassischer Content-Shoot, Outdoor, Indoor, haben wir nochmal einen ganz anderen Need an Content, als wenn man jetzt vielleicht als Model klassischen Editorial fotografiert hat damals, wo dann am Ende vielleicht 10 Seiten für ein Magazin benötigt werden. Das sind natürlich Needs, die auch das ganze Konzept, wie du schon gesagt hast, maßgeblich beeinflussen und die einfach gut geplant werden müssen, wo man eine gute Shotlist braucht, wo man sich gut überlegen muss, wie kann man auch das Storytelling, was man sich vielleicht saisonal, aber natürlich auch ja, saisonübergreifend auf die Fahne geschrieben hat, einfach ja, in diesem Shooting umsetzen und verwirklichen.
Ja, Carly, du hast es gerade schon angesprochen. Wir brauchen immer ganz schön viel Content für unsere Kunden. Du hast es gerade gesagt, Copenhagen Studios postet 2 bis 3 Mal am Tag plus eine passende Story-Slide dazu. Das heißt nochmal zum Beispiel 3 bis 4 Story-Folien. Da kommt ganz schön Content zusammen. Und es kommt nicht nur eine Menge an Content zusammen, sondern wir müssen uns auch überlegen, welche Art von Content brauchen wir eigentlich. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ziele, die man mit dem Content erreichen kann. Sei es zum Beispiel Reichweite erzielen oder engaging Content zu haben, dass man einfach sagt, okay, das Bild, das Video ist so stark, dass die Leute einfach damit interagieren möchten, dass sie einen Kommentar dalassen möchten, dass sie mit der Marke einfach in Kontakt treten. Aber es gibt natürlich auch, wie es einfach im Business so ist, das Ziel, Conversions zu erzielen, das heißt einfach Verkäufe zu erzielen. Das heißt, man schaut, welches Foto oder Video bringt denn eigentlich Personen dazu, sich das Produkt mal näher anzuschauen und dann einfach auf die Webseite zu kommen. Ja, das alles funktioniert eigentlich nur sehr gut, wenn man die Zielgruppe sehr gut kennt. Das heißt, wenn man die Zielgruppe analysiert und einfach schaut, was braucht die Zielgruppe und ja, mit was möchte sie sich gerne beschäftigen und was spricht die Zielgruppe an. Aber man darf sich darin natürlich auch nicht verlieren, weil es ist auch super wichtig, dass man die Zielgruppe auch immer wieder überrascht, weil man kann nicht in jedem Shooting das Gleiche machen. Natürlich, Altbekanntes funktioniert häufig gut. Aber man muss natürlich auch mal was Neues ausprobieren, Trends aufgreifen. Was macht ihr denn in letzter Zeit bei euren Shootings neuer? Was würdest du ändern von 2023 auf 2024 bei Shootings?
Das ist voll die spannende Frage. Vielleicht nochmal ganz kurz, um das zusammenzufassen, was wir jetzt gerade gesagt haben und was uns dann auch vielleicht nochmal zurückzukommen auf die erste Frage. Vielleicht unterscheidet von anderen Agenturen oder von anderen ja, Shootings, die einfach so umgesetzt werden. Man sieht es ja auf Social Media tagtäglich, dass irgendwo was geshootet wird. Und natürlich hat alles irgendwie einen anderen Need, weil wir greifen halt sehr weit voraus. Also bei uns steht dann gar nicht nur die einzelne Shootingplanung mit der Shotlist und den Needs für das eine Shooting im Fokus, sondern wir analysieren wirklich Content übers ganze Jahr hinweg. Wir schauen uns an, was gefällt der Zielgruppe gut, was erzielt dann denn Conversions? Was erzielt denn Engagement? Was brauchen wir dahingehend? Und ja, dementsprechend beginnt die Shootingplanung eigentlich schon Monate vorher, beziehungsweise ist ein Prozess, der nie endet. Wir shooten, wie gesagt, super regelmäßig, fast monatlich, haben dann natürlich ganz verschiedene Needs. Du hast es eben gesagt, wir haben einen Content-Share, der sich zusammensetzt aus diesen ganzen Faktoren, Produktshots, vielleicht aber auch Street-Style. Wir wollen Outfit-Inspiration geben. Wir wollen aber bei Kopenhagen zum Beispiel auch diesen skandinavischen Lebensstil und die Stadt Kopenhagen mehr in den Fokus rücken als Heimatstadt der Marke. Dementsprechend haben wir da einfach Needs, die sich das ganze Jahr über hinweg mitnehmen lassen und die sich natürlich auch weiterentwickeln und optimieren. Und ich glaube, zum Thema Weiterentwicklung in diesem Jahr werden wir nochmal einen stärkeren Fokus auf die Stadt Kopenhagen legen, nochmal auf den skandinavischen Lebensstil. Wir werden auch da noch ja wirklich Leuten aus der Stadt arbeiten, die ihre Stadt gut kennen, sei es creatorseitig, mit denen wir ja auch regelmäßig Videoshootings umsetzen. Wir haben da gar nicht immer nur die klassischen Models vor der Kamera, sondern auch ganz, ganz viele ja, Menschen, die einfach wirklich ihren Alltag in Kopenhagen-Schuhen bestreiten, die in der Stadt unterwegs sind, die von Café zu Café radeln und uns dann natürlich am besten irgendwie Einblicke geben können. Genauso werden wir die Kopenhagen Fashion Weeks dieses Jahr nochmal intensiver mit begleiten. Also es wird nochmal deutlich skandinavischer. Auf der einen Seite wird es dadurch natürlich auch nochmal lebendiger. Wir wollen wirklich gerne aus dem Alltag heraus die Marke sein. Auf der anderen Seite wird es aber natürlich, wie du auch sagst, immer wichtiger, trotzdem einen sehr starken Produktfokus zu haben. Ich meine, ich glaube, da kann jeder relaten. Es wird auch dieses Jahr nicht einfacher, Produkte zu verkaufen. Im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, im Jahr davor durch Corona, durch ganz viele globale Umstände oder auch die Inflation in Deutschland allein. Kaufkraft sinkt und natürlich ist es da einfach wichtig, trotzdem ja einfach die Go-To-Marke zu sein, zu bleiben, zu werden, wie auch immer man das dann nennen möchte. Und dafür ist natürlich wichtig, einfach auch einen klaren Produktfokus zu haben. Deswegen werden die beiden Teile im Content-Share, die beiden Anteile auf jeden Fall dieses Jahr nochmal steigen. Natürlich werden wir trotzdem weiterhin sehr stark auch mit Influencern und Creatern zusammenarbeiten. Auch da werden wir uns auch hinsichtlich TikTok als neuer Plattform in diesem Jahr nochmal deutlich mehr auch auf UGC-Content stützen. Also wirklich diese Mischung aus Produktinformation und aber einfach Identifikation schaffen, authentisch sein, Mehrwert schaffen. Ich glaube, das sind so Dinge, die auch letztes Jahr schon wichtig waren, die aber dieses Jahr einfach auch nochmal wichtiger werden.
Du hast gerade den Content-Share angesprochen, 1 bis 2 Mal. Ich bin mir gar nicht sicher, ob jeder weiß, was ein Content-Share ist. Vielleicht können wir es nochmal kurz aufgreifen. Man kann sich einen Content-Share eigentlich vorstellen wie ein Tortendiagramm, also eine Torte mit ganz vielen unterschiedlichen Stücken. Und wenn man sich dann eine Saison einer Marke vorstellt und sich vorstellt, die besteht aus einigen Bildern, einigen Videos, Short-Videos, Influencer-Content, Stills, Behind-the-Scenes-Shots. Dann hat jedes von diesen Bereichen eben ein gewisses Stück Torte. Und das ist mal größer und mal kleiner und das setzt sich dann eben zusammen zu diesem 360-Grad-Konzept, also zu dieser runden Torte mit dem Sahnehäubchen obendrauf. Genau, was würdest du denn sagen, wie ist es bei euch aufgeteilt? Also der Mix aus Foto, Video, Behind-the-Scenes, Stills. Kannst du da sagen, wie da ungefähr so die Tortenstückchen sind oder verändert sich das jedes Mal?
Tatsächlich verändert sich das im Kleinen. Also wir haben natürlich eine Torte, mit der wir auch ins neue Jahr starten. Hab's aber eben schon gesagt, wir analysieren Content tatsächlich auf wöchentlicher Basis, sodass wir dann auch wirklich kurzfristige Anpassungen vornehmen können. Bei uns nimmt gerade die Produktinformation in Form von coolen Studio-Shots, sehr clean Aufnahmen, wo auch vielleicht nochmal Sohlen gegenübergestellt werden, wo nochmal Farben verglichen werden. Das nimmt einen sehr großen Teil ein, also das sind, ich weiß gar nicht, mindestens ein Viertel. Am Saisonende hat man nicht mehr vielleicht so viele neue Schuhstyles, es geht auch eher in den Sale. Dann merkt man manchmal auch, dass die Bilder vielleicht nicht mehr ganz so gut ankommen, sodass wir dann das ein bisschen reduzieren können und dann vielleicht durch mehr Creator-Influencer-Content das Ganze anpassen können. Da sind wir recht flexibel unterwegs. Natürlich, du hast es gerade schon gesagt, das ganze Behind-the-Scenes-Thema, sei es jetzt im Rahmen von Videoformaten, aber auch wirklich klassisch Behind-the-Scenes, die wir bei Shootings einfangen, nehmen auf jeden Fall einen wichtigen Teil ein, weil einfach das ist, was eine Marke nahbar macht. Man kann hinter die Kulissen schauen, man hat nicht das Gefühl, es ist ja irgendwie in Perfektion einfach eine schöne Oberfläche, auf die man schaut, sondern man kann irgendwie hinter die Marke schauen. Man weiß, wofür steht die Marke, was sind die Markenwerte, wie ist vielleicht die Stimmung, auch ohne jetzt einzelne Charaktere vorzustellen, wer arbeitet vielleicht auch für die Marke, wie wird das Ganze umgesetzt und da merken wir einfach, dass da ein sehr großes Interesse besteht. Bei Store-Events lässt sich das Ganze dann noch besser erlebbar machen, da greift es dann jetzt wieder sehr in andere Touchpoints rein, aber ja, das ist der Content-Share, also der setzt sich wirklich maßgeblich zusammen aus, eben echten Menschen zeigen, im Rahmen von UGC, von also User-Generated Content, von Influencer- und Creator-Content, Street-Style, also urbanere Inhalte, auch vielleicht Mehrwerte, wo wir Tipps geben aus Kopenhagen selber. Dann aber natürlich auch eben diesen klassischeren Produktaufnahmen. Und Video steht bei uns sehr, sehr hoch im Kurs. Wir versuchen tatsächlich, also unser Anspruch wäre, es hinter jedes Bild ein Video zu packen. Das funktioniert natürlich nicht ganz so gut und manchmal kann man auch Details vielleicht nochmal besser auf einem Foto zeigen, in Form von einem Carousel-Posting, aber Video ist bei uns auf jeden Fall extrem wichtig und wird auch immer wichtiger. Also das zeichnet sich als Trend ja auch ab. TikTokisierung schwappt drüber, auch auf Instagram. Die Zielgruppen verschwimmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite splitten die sich aber auch doch auf über die Plattform hinweg. Und das muss man natürlich auch beachten, wenn man in so ein Shooting geht. Also bei uns funktioniert eigentlich nichts mehr ohne Video.
Ja, du hast ja gerade gesagt, ein Viertel eurer Shootings sind ungefähr Produktshots und hochqualitative Stills zum Beispiel. Das heißt einfach nur Produktfotografie. Und der Rest sind auch Behind-the-Scenes und Kurzvideos, Videos generell, Reels etc. Ich glaube, wenn ich mich fragen würde, was so mein Learning ist von 23 auf 24, wäre das auch auf jeden Fall nochmal über den Horizont hinauszuschauen. Das heißt über Produktfotografie hinaus. Das ist, glaube ich, mein Learning, dass ich sage, 2024 geht auch in Richtung nicht perfekt sein. Das heißt, bei Shootings denkt man ja häufig an Content, der dann super schön aufgearbeitet wird, der perfekt in der Postproduktion bearbeitet wird. Das heißt, der Boden ist ganz clean, der Schuh zum Beispiel, der Schuh oder auch ein anderes Produkt, die Hose etc. kommt total gut raus. Aber es ist natürlich auch total wichtig, mal was zu erschaffen, was einfach neu ist, Kurzvideos einzubauen, die selbst gefilmt sind, die vielleicht ein bisschen ruckeln, die mal eine andere Perspektive zeigen, die das einfach mal zum Beispiel eine Hose in der Dynamik zeigen beim Rennen. Vielleicht sieht man da nicht perfekt die Tasche oder den Reißverschluss oder die Funktion, aber es ist einfach super nahbar und echt. Und das ist das, würde ich sagen, was zum Beispiel auf Instagram und TikTok gerade total gut ankommt. Also dieser echte Content, nahbar aus dem Leben, unperfekt, raw, wenig geschnitten, mit einer coolen Musik dahinter. Genau, manchmal besticht es sogar tatsächlich die hochproduzierten Studiobilder. Man muss eigentlich die Waage finden, finde ich immer. Das ist nicht immer einfach, aber du hast ja schon gesagt, wir analysieren eigentlich wöchentlich in unseren Reportings, was wird gebraucht, was kommt gut an. Und daraufhin optimieren wir unsere Shootings tatsächlich immer wieder. Genau, das ist sehr wichtig.
Voll. Bei uns nennt sich das immer Off-Moments, in Anführungszeichen. Ich glaube, der Begriff wurde auch maßgeblich dann durch unseren Kunden geprägt. Ja. Aber wir haben es tatsächlich, selbst beim Lookbook-Shooting, wo ja eigentlich Produktfokus wirklich das Wichtigste ist, haben wir jetzt angefangen, beziehungsweise nicht angefangen, aber handhaben wir es seit längerem, ich glaube seit Mitte letzten Jahres oft so, dass wir schon anfangen zu shooten, während das Model überhaupt ins Set geht, sich die Schuhe anzieht, genau. Sich die Schuhe nochmal zuschnürt, sich nochmal eine Jacke überzieht, weil einfach genau da diese Momente entstehen, die eben nicht perfekt gestellt sind, wo das Model nicht wunderschön perfekt in die Kamera schaut, natürlich auch nicht die Augen zuhört oder irgendwie doof guckt, aber ja, wo einfach wirklich der Moment eingefangen wird, wo natürliche Bewegungen eingefangen werden, wo eben nicht alles perfekt sitzt, weil das tut's im Alltag auch nicht und wir sind auch alle nicht perfekt und ich merke genauso wie du auch diesen Trend, auch gerade vielleicht jetzt in der Gen Z, die sich vorwiegend auch auf TikTok bewegt, dass man nach mehr Realität irgendwie strebt, dass dieses ganze super glamorous, in Perfektion, glatt gebügelte einfach nicht mehr gut ankommt. Schon lange merken wir das ja. Sei es auf den Laufstegen, wo der Wunsch nach immer mehr, ja auch mal anderen Bodytypes einfach aufkommt. Und so merken wir es natürlich auch im Social Media, da bewegen sich Menschen in ihrem Alltag. Man macht die App morgens auf, man macht die App abends auf. Ist deprimiert, einfach immer nur das Perfekte zu sehen und gerade wenn es darum geht, dann auch am Ende vielleicht ein Produkt zu kaufen. Ich habe es eben schon gesagt, dass das Geld sitzt dieses Jahr auch oder auch in den letzten Jahren nicht mehr ganz so locker. Man kauft ein Produkt ja eigentlich nicht mehr, weil man es unbedingt braucht, weil man jetzt warme Füße haben möchte und es nichts anderes gibt, sondern man kauft es ja auch, weil man dieses Gefühl, was da mit einhergeht, einfach mag und weil man diesen Lifestyle gut findet und weil man sich das selber auch gut im Alltag vorstellen kann und sich damit identifizieren kann und genau da, das erzeugen wir einfach durch solche ungestellten, natürlichen Aufnahmen, die einfach ja aus dem Leben gegriffen sind, genauso wie jeder Endkunde auch irgendwie im Leben unterwegs ist.
Ja, und man muss auch tatsächlich ehrlich zugeben, dass die Perfektion einem auch manchmal im Weg stehen kann. Gerade dieser hohe Content-Need, den wir haben, du hast es eben gesagt, wir posten mehrmals täglich, jeden Tag in der Woche. Wenn man da alles perfekt plant, dann schafft man an einem Shooting-Tag vielleicht nur 30 Bilder, weil man das Set sowas von optimiert hat. Man hat alles ordentlich hingestellt, das Licht perfektioniert und hat dann 3 super Shots geschossen in einer Stunde. Da kommen wir aber nicht auf 800 Bilder innerhalb von 3 Monaten zum Beispiel. Das heißt, man muss auch immer schauen oder abwägen, Perfektion versus einfach mal machen und den Content generieren, der gewünscht wird. Weil so, wenn man es nicht so perfekt sieht, kann man natürlich auch mehr auf die Wünsche und ja auch auf kurzfristigere Trends vielleicht eingehen. Deshalb ist es bei uns auch am Set häufig so, dass wir auch immer einen Channel Manager beispielsweise am Set mit dabei haben, der dann immer nochmal Behind-the-Scenes-Aufnahmen mit aufnehmen kann, der einfach genau weiß, was die Zielgruppe möchte, was die Zielgruppe vielleicht für Behind-the-Scenes am Shooting-Tag sehen möchte und dann einfach nochmal die Kamera draufhält, da wo vielleicht der Fotograf gerade beim Produktshot ist und der Channel Manager dann sich vielleicht eher nochmal ums Model kümmert und einfach schaut, okay, wie zieht die den Schuh an, wie ist die drauf, vielleicht nehme ich nochmal ein schönes Lächeln mit, was einfach cool ist zu sehen, dass man auch den Vibe des Shootings nochmal einfängt.
Ja, voll. Sorry, wolltest du?
Ja, alles gut, sag mal.
Nee, absolut. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, den man nochmal nennen kann, dass wir uns halt direkt auch, oder dass wir die Ausspielung nochmal viel mehr mit berücksichtigen als die reine Content-Erstellung. Trotzdem haben wir natürlich verschiedene Needs. Wir haben jetzt ganz viel drüber gesprochen, über Social Media und was der Endkunde gerne sehen möchte und wie wir den Endkunden dazu bekommen, Bilder zu liken, zu kommentieren etc. Natürlich haben wir trotzdem auch Shootings, wo dann am Ende 25 bis 30 tolle Bilder im Fokus stehen. Das sind bei uns meistens die PR-Shootings, die dann am Ende an die Presse gehen. Also auch wenn Social Media natürlich unsere große Basis ist und da auch einfach der absolut größte Teil an Content gebraucht wird, machen wir trotzdem regelmäßig auch Lookbook-Shootings für unsere Kunden, die sich dann eher an die B2B-Kunden wenden, wo wir wirklich nochmal die Produkte im Vergleich, im Detail zeigen, weil damit dann in die Order-Saison gegangen wird und auf der Basis dann am Ende auch die Schuhe für oder von zum Beispiel Händlern bestellt werden. Ja, wir haben unsere klassischen Content-Shootings, die dann am Ende wirklich ausschließlich für Social Media produziert werden. Wir haben aber auch Videoproduktionen, die dann am Ende am Point of Sale gezeigt werden. Wir haben dann natürlich auch über Social Media hinaus Needs, die wir immer wieder bedienen. Trotzdem ist es aber so, dass wir, wie Anna gesagt hat, auch immer unseren Channel Manager mit dabei haben, sodass wir auch, egal ob es Lookbook ist, ob es PR-Shooting ist, ob es ein Content-Shooting ist oder ein Outdoor-Video-Shooting, dass wir trotzdem für Social-optimierten Content einfangen, in Form von Fotos, in Form von Videos, die sich am Ende auch für ein cooles Carousel-Posting in Addition zu dem am Ende fertig produzierten Video ja einfach super ausspielen lassen, sodass das Storytelling da halt wirklich über möglichst alle Content-Share-Anteile, aber auch über alle Kanäle einfach hinweg genutzt werden kann.
Und wenn du jetzt an deine Karriere als Creative Director denkst, was sind denn so Tipps und Tricks und Fehler vielleicht, Fehler, die dir passiert sind, Tipps und Tricks, die du ja daraus entwickelt hast? Hast du für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer einen Tipp oder einen Fehler, den du nicht vergessen kannst, den du aber einfach gerne weitergeben möchtest?
Ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist und den ich auch über die Jahre hinweg gelernt habe, ist, dass die Auswahl der Kreativpartner unglaublich wichtig ist. Also auch wenn man selber mit einem sehr, sehr klaren Konzept an die Sache herangeht, ist es trotzdem sehr wichtig, den oder die Fotografin, Videografin etc. einfach mit am Start zu haben, die das Projekt super cool finden, die den Outcome cool finden, die sich damit identifizieren können. Ansonsten wird man immer merken, dass die Visionen auseinandergehen. Und da haben wir auf der einen Seite Partner, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, PartnerInnen, wo wir einfach wissen, okay, gerade jetzt zum Beispiel für ein Lookbook, wo der Need doch sehr ähnlich ist, weil es zum Beispiel sich an B2B richtet, da haben wir dann schon unsere PartnerInnen, mit denen wir gerne immer wieder zusammenarbeiten, weil wir halt wissen, da ist das Auge da, die kennen die Details, die wissen, worauf es bei dem Produkt ankommt. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch super wichtig, da immer wieder den eigenen Horizont zu erweitern, auch immer noch wieder neue PartnerInnen mit ins Boot zu holen, sei es jetzt für Videoproduktionen, die einfach durch ihr Portfolio zeigen, dass ja das genau ihre Handschrift ist und das einfach perfekt passt. Das wäre auf jeden Fall was ich super wichtig finde. Auch, ich habe es eben gesagt, wenn wir zum Beispiel CreatorInnen statt Models buchen, dass man da wirklich auf Leute setzt, deren Style das auch wirklich verkörpert, was wir da zeigen wollen. Deren Lifestyle das auch am Ende wirklich irgendwie widerspiegelt, weil das macht es am Ende authentisch und man sieht es einfach im Outcome. Und was natürlich auch einfach wirklich wichtig ist, einen guten Plan zu haben. Jetzt abseits oder auf Grundlage dieser ganzen Analyse, die wir machen, dass man weiß, welchen Outcome haben wir? Zu wann brauchen wir das Material? Haben wir vielleicht auch einen Plan B, wenn es regnet? Dass man wirklich einfach sehr gut organisiert ist. Wir überlassen da eigentlich nichts dem Zufall. Wir haben Fahrer, FahrerInnen dabei, die uns dann von A nach B bringen. Wir haben immer einen Plan B im Petto, falls das Wetter wirklich schlecht ist. Wir gucken, dass wir mittags eine gute Lunchbreak haben und da auch dann schon eine Location reserviert haben, wo wir mit dem gesamten Team am Ende hingehen können, damit niemand hangry ist. Ich glaube, wir kennen es alle. Hangry sein ist wirklich schlecht und es drückt echt auf die Stimmung. Wir gucken, dass wir irgendwie Musik mit on set haben, dass wir auch was zum Naschen dabei haben, dass sich einfach alle wohlfühlen, dass sich aber auch Models wirklich wohlfühlen bei uns on set. Ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und dass alle auch ein klares Callsheet vorab bekommen und auch den Schedule selber im Kopf haben. Ich glaube, das macht es am Ende. Eben genau diese Balance, wie wir es eingangs gesagt haben, zwischen diesem ganzen Organisatorischen und auch der Kreativität. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten es letztes Jahr auch mal irgendwann auf LinkedIn von The One Social gepostet. Übrigens ein sehr guter Tipp, da mal vorbeizuschauen, wenn man noch mehr hinter die Kulissen schauen möchte und noch mehr Insights aus unserem Arbeitsalltag sehen möchte. Da hatten wir darüber berichtet, dass Kreativität eigentlich in der heutigen Zeit, gerade natürlich, wenn man es kommerziell einbringt, gar nicht mehr losgelöst von Strategie und von Analysen stattfinden kann. Weil wir haben alle irgendwie ein Ziel, was wir erreichen wollen. Wir haben alle Kennzahlen, KPIs, die wir am Ende mit dem Content oder generell mit allem, was wir so tun, irgendwie erzielen wollen. Und dementsprechend, glaube ich, muss man auch als Creative Director sehr, sehr stark darin sein, die Strategie zu verfolgen, strategisch zu definieren, strategisch zu optimieren, Analysen machen zu können. Das wäre auf jeden Fall so ein Tipp, den ich gelernt habe, weil sobald man eine dieser Punkte vergisst oder fallen lässt, merkt man das am Ende direkt im Outcome. Aber wir haben jetzt ganz viel über Kopenhagen und so gesprochen. Was wären denn so deine Learnings? Ich meine, mit Scholl, ihr produziert genauso viel. Erzähl doch mal.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, Organisation und das Ganze zu 100% vorher zu durchdenken, ist einfach super wichtig. Also bei all der Kreativität, die am Shooting-Set Platz hat und bei der ganzen Passion, die dann dahinter steht und ja, jeder Person, die da einfach sein Bestes gibt, ist es einfach super wichtig, dass man vorher alles durchplant. Und ich habe ein großes Learning, und zwar ist das, dass man vorher nochmal nachhakt, ob bei allen Personen alles klar ist. Ich war nämlich schon zweimal am Shooting-Set tatsächlich und es war morgens kein Model da. Und dann standen wir da um 8 Uhr morgens, alles war aufgebaut, das Licht war bereit, die Fotografen waren bereit und das Model war nicht da. Ja, was habe ich daraus gelernt? Man braucht immer einen guten Plan B. Das heißt, erstmal ist es natürlich wichtig, ruhig zu bleiben, sich zu überlegen, okay, was kann ich jetzt in der nächsten Situation machen? Ich habe nochmal die Modelagentur angerufen, habe gesagt, hey, das Model ist nicht gekommen, was können wir machen? Kann das Model innerhalb von 1-2 Stunden da sein? Dann fangen wir vielleicht erstmal an mit den Stills zum Beispiel, dass man zum Beispiel einfach den Ablauf verändert. Ja, oder tatsächlich sich ein neues Model zu buchen oder Bekannte anzurufen, bekannte Models aus dem Netzwerk, die dann vielleicht einspringen können. Wichtig ist natürlich auch einfach ein gutes Netzwerk zu haben, würde ich sagen, bei einem Shooting.
Voll.
Also
absolut.
Es kann immer mal sein, dass jemand krank wird, dass jemand nicht in den Zug gestiegen ist, dass wie heute Schneechaos ist und jemand vielleicht nicht anreisen kann. Das heißt, es ist super wichtig, dass man einfach ein Backup-Netzwerk hat, auf das man sich verlassen kann. Und eine Sache, die auch super wichtig ist, die vielleicht ein bisschen steif klingt, aber ich würde auch immer sagen, ganz wichtig ist es, Verträge aufzusetzen. Das ist das A und O. Meine Oma würde sagen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht so. Aber es ist wirklich so, mit jedem Partner, egal wie gut man sich kennt, einen Vertrag aufsetzen, wo alle Bedingungen klar sind. Bedingungen, was ist der Output, was ist auch das Budget, aber auch was passiert, wenn das Shooting nicht so stattfinden kann, zum Beispiel wie es geplant ist, dass einfach im Vorhinein alles festgelegt ist, dass man dann nicht auf eine böse Überraschung wartet. Weil ich glaube, dann ist man auch gerade zum Beispiel bei Auslandshootings viel beruhigter, wenn man einfach weiß, es ist alles festgelegt. Selbst wenn was schief geht, fällt mir vielleicht was Neues ein. Ich habe vielleicht alles schon festgelegt. Ich weiß, was dann auf mich zukommt, was die nächsten Schritte sind. Und ja, dann kann man auch irgendwie viel gelassener an die Sache rangehen, finde ich.
Absolut. Bin ich ganz bei dir. Es ist natürlich nicht so einfach, so ein Netzwerk muss man sich erstmal aufbauen. Am Anfang vielleicht eine kurze Anekdote, wie wir zu unserem Fotografen Norm Keutgen gekommen sind, mit dem wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, das auch schon wirklich lange. Damals war es nämlich genauso, dass uns ein Fotograf am Abend vor dem Shooting abgesagt hat. Wir hatten keinen Vertrag aufgesetzt. Das Ganze war noch in einem deutlich, deutlich kleineren Rahmen, als wir heute Shootings umsetzen. Und wir haben dann über die Instagram-Story von The One Social, auch hier ein kleiner Tipp nochmal, The One Social auf Instagram zu folgen, nein, haben wir ja einen Aufruf gestartet, dass wir ganz, ganz dringend einen Fotografen suchen, der wirklich am nächsten Morgen dann verfügbar ist, am besten auch mit dem benötigten Equipment. Wir haben uns da wirklich auf den anderen Fotografen verlassen und das war natürlich was, das würde, wie du schon sagst, uns heute wahrscheinlich eher nicht mehr passieren. Und da hat sich dann eben Norm gemeldet und seitdem arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Also tatsächlich muss man gerade am Anfang, wenn man noch nicht das große Netzwerk hat, wirklich einfach aktiv in die Suche gehen und aktiv einfach auf die Leute zugehen. Aber um jetzt nochmal einen Übergang zu schaffen, du hast gerade Auslandsshooting angesprochen und ich habe es ja eingangs eben schon gesagt, das nächste Auslandsshooting ist nicht nur die Copenhagen Fashion Week für uns, sondern direkt im Anschluss auch unser Cape Town Pop-Up Office, wo ich mich unglaublich drauf freue. Ich glaube, wir haben es im Dezember schon mal ganz kurz angesprochen, aber willst du vielleicht nochmal eben darauf eingehen, was wir da vorhaben? Und ja, wir haben auch ganz viele coole Kunden im Petto, wir nehmen euch dann natürlich bei mit, aber was alles so geplant ist.
Ja, super gerne. Also in 10 Tagen, heute am Aufnahmetag, fliegen wir nach Kapstadt und haben da unser Pop-Up-Office, wie Carly es gerade schon gesagt hat. Wir sind zu viert vor Ort, Carly und ich und noch unsere zwei weiteren Creative Directors, Wiebke und Katha. Und wir werden dort individuelle Shooting-Konzepte, meist Spring-Summer-Konzepte für die Marken umsetzen. Das heißt, wir haben uns im Vorfeld mit den Marken zusammengesetzt und haben einfach geschaut, wie können wir in diesem High-Summer-Umfeld das Beste für die Marke rausholen. Wir haben jetzt mehrere Shootings geplant am Strand, Foto- und Videoshooting, aber auch ein super cooles Street-Style-Shooting mit einem Oldtimer. Für Kopenhagen sind wir in einem, darf man schon sagen, White-Outdoor-Studio.
Darf man schon sagen. Es wird super cool, glaube ich.
Es wird super cool werden. Das heißt, es wird sehr, sehr divers werden. Wir werden die Kulisse für uns nutzen, aber auch das Netzwerk vor Ort. Bosch Tubanrab, unser Kreativpartner mit all den Fotografen, Videografen-Talents, ist dort, um mit uns das umzusetzen. Das heißt, wir nehmen sogar unser aufgebautes Netzwerk mit nach Kapstadt. Das ist nochmal ein neuer Schritt. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr, das umzusetzen. Sehr spannend. Wir werden sehr viel begleiten, auch auf Instagram und auf LinkedIn. Das heißt, nochmal der Aufruf, es lohnt sich,
uns und auf TikTok
unsere Socials zu folgen und auf TikTok. Wir werden viele Behind-the-Scenes-Formate dort teilen und da bestimmt auch nochmal einige Tipps und Tricks und Learnings für uns mitnehmen.
Vielleicht können wir ja auch eine Podcast-Folge aus Cape Town aufnehmen. Das fände ich auch cool. Ich schiebe mal so rüber zu unserem Podcast-Team, die hier mit uns im Raum sitzen. Sehr schön. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin ganz gespannt. Du warst ja schon einmal in Cape Town. Das haben wir ja beim letzten Mal schon berichtet. Ich noch nicht. Ich habe es mir auch noch nicht bei Google Street View angeguckt.
Kann ich nur empfehlen.
Ich lasse mich wirklich einfach überraschen. Du hast gesagt, unser ganzes Netzwerk ist auch da von Bosch Tubanrab. Darauf freue ich mich sehr. Die Jungs und Mädels waren schon ein paar Mal da und haben uns schon ganz fleißig mit Tipps versorgt. Also ich glaube, wir werden da eine extrem coole Zeit haben, nochmal extrem viel networken können, sehr, sehr coole Shooting-Konzepte umsetzen können in super diversen Locations. Und ich gucke hier gerade mal auf unseren Zettel. Wir sind nämlich natürlich hervorragend vorbereitet für diese Podcast-Folge. Hier steht noch eine Frage, die du mitgebracht hast, die wir zum Ende noch diskutieren wollten. Ganz abseits von allem, was wir gesprochen haben.
Ja, ich habe eine Frage mitgebracht an dich. Und zwar möchte ich jetzt mal deine Social-Media-Kenntnisse auf die Probe stellen. Und zwar stelle ich dir jetzt eine Frage zu einer Marke, die, glaube ich, ihren Social-Media-Auftritt noch etwas optimieren könnte, beziehungsweise wenn wir quasi die Agentur der Marke wären, hätten wir super viele Ideen und Inspirationen für die Marke, die sie nach vorne bringen würde. Und zwar, meine Frage ist, wie würdest du die Social-Media-Präsenz der Marke Oakberry aufbauen? Oakberry kennst du ja sicherlich.
Yes, ich kenne Oakberry aus Düsseldorf, da haben die, meine ich, auch einen Store. Für alle, die Marke nicht kennen, die bieten Acai-Bowls, sagt man das? Ist es Acai? Ich weiß es nicht genau. Aber die bieten eben besagte Bowls an mit verschiedensten Toppings. Einfach so als, ich denke mal, Frühstücksnack, als Lunchsnack, kann man ziemlich schnell sich da einfach seine Bowl abholen. Das ist, denke ich, deren Konzept. Alles super healthy. Also ich habe gesehen, die haben sehr gute Inhaltsstoffe, legen da auch sehr viel Wert drauf. Also tatsächlich was man absolut empfehlen kann. Ich weiß, dass auch Michi und Marc extrem große Fans von Oakberry sind, wenn die zu einer Order nach Düsseldorf fahren.
Die gibt es übrigens auch in Kapstadt.
Ah.
Da weißt du sogar, wo der Store ist und ich war schon mal da. Super.
Hervorragend. Dadurch, dass Michi und Marc, wenn die für The One Shoes Ordertermin in Düsseldorf haben, da schon öfter vorbeigeschaut haben, bin ich mit deren Social-Media-Auftritt sogar vertraut. Und ich habe gesehen, gerade im Webshop haben sie auch eine sehr große Lifestyle-Sparte. Also die haben auch teilweise Merch. Ich habe ein paar Caps gesehen mit dem Logo drauf und sind da auch sehr sportlich unterwegs, sei es Volleyball, sei es aber auch Snowboarding etc. Und tatsächlich, genau diese Dynamik vermisse ich im Social-Media bei denen aktuell. Ich habe gesehen, die haben natürlich sehr starken Produktbezug, macht doch absolut Sinn, wenn man leckere Bowls verkauft. Aber ich glaube, man könnte das Ganze noch authentischer darstellen. Sei es nochmal vielleicht auch über Store-Besuche, die man bei UGC-Creatern oder auch bei anderen kleineren Creatern, ohne dass man jetzt ein Riesenbudget in die Hand nehmen müsste, einkauft. Ich glaube, ich habe es ja eben schon gesagt, es ist was ich mir hervorragend als Frühstück oder auch Mittagessen vorstellen kann. Sei es irgendwie, wenn man als Mom in der City unterwegs ist und schnell was auf die Hand braucht. Ich denke mal, Kinder können so eine Bowl auch essen, vielleicht ohne Toppings. Es ist ja sehr weich. Ich bin nicht ganz so vertraut, was Kinder essen. Nee, aber auch vielleicht so, wenn man im Büro ist und dann nochmal für eine Lunchbreak da eben runtergeht. Ich glaube, man könnte noch viel mehr aus dem Alltag berichten. Vielleicht eignen sich da auch gute Content-Formate, zum Beispiel irgendwie, dass man das in A Day in My Life integriert. Das ist ja gerade ein großer Trend, den man auch irgendwie bei TikTok und Instagram sehr stark sieht, dass man wirklich das Produkt nochmal irgendwie dynamischer im Alltag einbaut. Zum Beispiel auch Store-Events oder wenn man nochmal ein bisschen um die Ecke denkt und die Bowls auch nochmal in einer anderen Aufbereitung vielleicht irgendwie im Alltag findet. Jetzt gar nicht immer nur als diese eine Bowl, die man löffelt. Vielleicht kann man auch mit der Bowl irgendwie einen coolen Cocktail machen. Ich weiß es nicht, da müssten uns die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Oakberry auf jeden Fall nochmal irgendwie mitnehmen. Ich glaube, man könnte das Ganze noch nahbarer mit mehr Mehrwert in den Alltag der Kunden und Kundinnen einbringen.
Ja, wir haben ja letztes Mal auch gesagt, dass Community fürs nächste Jahr super wichtig ist. Ich finde, vielleicht könnte die Marke auch noch mal mehr die Community einbinden. Vielleicht gibt es auch sowas wie Bowl of the Month oder sowas, dass man einen Vorschlag machen kann, welche Toppings mit welchem Acai jetzt vielleicht gut zusammenpassen. Und dann gibt es vielleicht im Februar Annas Bowl of the Month. Das fände ich auf jeden Fall toll. Irgendwas, wo man abstimmen kann, wo auf jeden Fall viel Engagement stattfindet, wo man viel kommentiert, viel diskutiert wird. Das fände ich zum Beispiel noch super spannend. Und ich glaube auch sehr wichtig ist, online und offline hier zu verbinden, weil es eben ein Produkt ist, was man ja schmecken muss tatsächlich. Man muss sich davon überzeugen, dass ja, dass es lecker schmeckt und dass man es gut und schnell in seinen Alltag integrieren kann. Ich fände es zum Beispiel auch super cool, wenn man diverse Pop-Up-Flächen zum Beispiel hätte, gar nicht nur die Stores, sondern zum Beispiel in Wellness-Einrichtungen, in Fitnessstudios, wo die Leute eben sind, die sich ausgepowert haben und die dann ja darauf Wert legen, sich gesund danach zu ernähren, sich vielleicht den frischen Kick nochmal zu holen oder auch nochmal in eine ganz andere Richtung zu denken, so wie du eben gesagt hast, vielleicht Richtung Mom und Kinder. Wenn man sagt, hey, es gibt irgendwie bei der und der Firma, bei dem Corporate-Konzern vielleicht daneben eine Kita und daneben ist vielleicht so ein kleiner Store von Oakberry und man sagt dann einfach so, ja, es ist für Moms, die irgendwie...
Und Dads.
Moms und Dads, tatsächlich. Wollen wir nicht außen vor lassen. Die, ja... in gesunden Alltag leben wollen, aber nicht viel Zeit haben und genau einfach unterschiedlich unterwegs sind tatsächlich.
Voll. Also ich habe jetzt aber auch ein bisschen rausgehört, du hättest schon gern deine eigene Bowl, ne?
Ja.
Also at Oakberry.
Ihr könnt euch gern melden.
Schön. Okay, also ab nächsten Monat gibt es dann Annas Bowl of the Month bei Oakberry. Ne? Auf jeden Fall schön die Augen danach offen halten. Nee, Spaß beiseite. Wir bekommen gerade reingegeben, wir haben jetzt, ich glaube, schon fast 40 Minuten gesprochen. Wollen wir es dabei belassen und dann lieber beim nächsten Mal live aus Kapstadt berichten?
Die Zeit vergeht immer schnell.
Ist wirklich so.
Es war schön, mit dir zu sprechen, aber ich freue mich auch sehr, in der Sonne mit dir zu sprechen.
Ja, wir sehen uns die nächsten Wochen auf jeden Fall noch ganz viel.
Vielleicht seht ihr dann auch einen anderen Hintergrund als diesen traurigen, grauen Hintergrund.
Wobei, so traurig ist es heute nicht. Es liegt echt schön viel Schnee und die Sonne scheint, also eigentlich geht es uns ganz gut auch hier in Köln.
Das stimmt.
Trotzdem freue ich mich tierisch auf die Sonne.
Ich freue mich auch sehr. Super.
Dann
danke für das Gespräch und
danke dir.
Wir hören uns.
Wir packen jetzt Koffer.
Genau.
Ciao.
Tschüss.